Ja, liebe Hörerinnen und Hörer vom Pflaster, an diesem, dem 6. März 2013, der Frühling kehrt wieder, es platzen die Mieder, es spielet der Hirte auf seiner Schalmei, tja, la 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 la. Die Kanonfassung dazu, wenn ich den Christian besoffen oder genug kriege am Ende dieses Podcasts, sonst beim nächsten Mal. Der Text war übrigens auch falsch. ja, willkommen beim Pflaster Nummer 12. Hallo Christian.
Hallo Stefan.
Ich bin total unvorbereitet, Alter. Ich habe überhaupt keine Themen. Also ich habe schon Themen, aber lauter Dinge, über die ich mit dir ohne Mikrofon sprechen möchte.
Ja, da hast Glück, ich habe nur schwierige Themen.
Gut, erzähl.
Ich habe gedacht, wir machen heute ein Big Data Special.
Big Data, so wie in ein großes Special über die Frage, welche der Star Trek Episoden mit Mr. Data als Zentralfigur die beste ist. Oder welcher Auftritt von Brent Spiner, bei dem er Patrick Stewart aufs Trefflichste parodiert, nachzusehen auf YouTube, der geilste einzelne dieser Auftritte ist? Oder meinst du stattdessen vielmehr den Wirtschaftszweig, der sich mit Daten Mining beschäftigt?
Ja, letzteres.
Also, ach, schade.
Big Data, das große Wort. Also Anlass mag auch es sein, ein Artikel auf der Future Zone, der österreichische Journalist hat sich angetan, ein Buch zu schreiben über Big Data. Wie heißt er nochmal? Können wir bei Gelegenheit noch rausfinden. Auf jeden Fall in den Links.
Das ist ein Versprechen, das wir nicht immer einhalten. Also ich nicht immer einhalte, du schon.
Ich versuche es wirklich einzuhalten.
Das mit den Links. Okay, also ein österreichischer Journalist hat ein Buch über die Geschäftspraktiken und wohl auch Malversationen des Wirtschaftszweigs Datenkrakentum geschrieben.
Ja, und ich wollte jetzt mal so ein bisschen die Eckpunkte von dem Begriff abstecken. Ura. Weil in der Vergangenheit hat es schon ein paar lustige Sachen dazu gegeben und möchte es jetzt als Gelegenheit nutzen. Also Big Data im Allgemeinen. Technisch versteht man darunter elektronische Datenverarbeitung, die über die Kapazität von eigentlich einem einzelnen Rechner, einem einzelnen Computer hinausgeht, wofür man eine verteilte Datenbank braucht, wofür man Datencluster braucht, also ganze Rechenzentren, um die Daten zu verarbeiten.
Erste Verständnisfrage. Spricht man davon einfach gemessen an so einem Durchschnitts-PC, wie er halt in jeder Generation gerade rumsteht, stochastisch verteilt auf die Haushalte, mehr oder weniger flott und groß, oder, also sprich, alles was mehr kann als so ein Rechner wäre Big Data, oder spricht man... spricht man erst dann von Big Data, wenn mehr als ein Rechner beteiligt ist. Also selbst wenn es ein Supercomputer wäre, wie in sich.
Ich meine, also das ist eine spezielle, also eine praktische, also im praktischen Bereich wird es so formuliert, dass das dann erst Big Data ist. Ich meine, es war lange so, dass große Datenbanken von großen Mainframes und so verwaltet worden sind. Aber wie was heutzutage eben ist die, dass jetzt im industriellen Datenverarbeitungsgeschäft werden eben die einzelnen Knoten sind von ihren Spezifikationen sehr ähnlich dem, was man sich auf den Schreibtisch stellen würde, nur halt sehr viele davon.
Mit einem, ich kenne jetzt Wird Big Data durch die Datenmenge oder wird Big Data durch die Anzahl der Computer bestimmt?
Also beides, aber die Datenmenge sollte schon, also ist, wenn man von Petabyte und von Exabyte sprechen, dann würde das auch unter Big Data fallen, ja, eigentlich erst. Ne?
Okay.
Das heißt, bis vor kurzem waren ja da auch noch so neue Software, so NoSQL-Software, sehr en vogue, wo jede große IT-Firma versucht hat, irgendwie.
Hör dir zu.
Das irritiert mich aber schon.
Ja, ich hab Angst, dass ich mir den kleinen Zehen gebrochen habe.
Okay. Aber
egal.
Genau, sozusagen eine andere Form von Datenbanken, die mehr an die Technologie von, wie Google sie benutzt, um sein Internet-Link-Graphen zu verarbeiten oder ähnliche Prozeduren, wo es eben, das sind keine klassischen Datenbanken, sondern es sind eben so Objektspeicher, auf denen man große Map-Reduce-Operationen ausführen kann, wo man sozusagen Operationen auf vielen Objekten gleichzeitig, mit denen man, die man irgendwie reduziert, wo man zum Beispiel einen Score, einen Link-Score, einen Ranking ausrechnet, als eine Reduce-Operation.
Du sagst, das sind keine Datenbanken, sondern...
Das sind keine klassischen SQL-Datenbanken mit der klassischen Tabellenstruktur und Spalten- und Reihenstruktur, sondern es sind halt Objektspeicher mit verschiedenen Eigenschaften, die jetzt von der Anwendung sehr stark abhängen und eben auch oft nicht dann mit SQL die Datenabfragen durchgeführt werden, sondern mit anderen Interfaces und
okay.
Programming Interfaces. Ja. Genau, das ist die eine Geschichte, aber auf der anderen Seite gehört natürlich schon auch dazu, das Ganze, die Machine Learning Idee und Prediction Algorithmen, die man dann auf diesen Big Data Geschichten machen kann. Und ich meine, es ist, wie wir ja schon einmal versucht haben zu reden, so diese großen Datenanalysen und Data Mining Unternehmungen liefern ja in letzter Zeit immer wieder bemerkenswerte Ergebnisse, auch im Kleinen, und das wird auch in vielen Bereichen schon eingesetzt für Marketing und was auch immer.
Du meinst im Kleinen?
Zum Beispiel Kundendaten von einem Supermarkt oder was auch immer. Ne?
Und du sagst bemerkenswerte Ergebnisse, als würdest du dich auf ein bestimmtes Ding beziehen?
Ich meine, bei dem Gott, das müsste ich jetzt echt nachschauen.
Meinst du solche Dinge wie, ich frage jetzt nur, um Klarheit zu haben, meinst du solche Dinge wie jener Algorithmus, den sie mit sehr, sehr vielen YouTube-Videos gefüttert haben und geschaut haben, was er und ihm gesagt haben, lerne selbst zu erkennen, und was er dann gemacht hat, ist eine Idee davon, wie eine Katze aussieht, herauszuarbeiten, selbstständig. Meinst du solche Dinge?
Eigentlich, also die
Lernfähigkeit im weitesten Sinn.
Also in dem Artikel stehen zum Beispiel so diese Sachen drin, wo zum Beispiel von Einkaufsverhalten abgeleitet wird, da wenn jemand schwanger ist und dann die angemessenen Prospekte an das Kundenkonto zu schicken oder wie.
Ja, aber das ist ja noch nicht Lernen. Sondern da hast du einfach eine Kategorie von Produkten.
Ja, wobei es kann natürlich schon sein, dass dieses Muster, dass das nicht so heuristisch erfunden und angegeben ist, sondern tatsächlich, kannst du das lassen? Sondern dass das tatsächlich in den Daten irgendwie als ein spezieller Cluster identifiziert werden hat können.
Das wäre interessant, weil das kann ich mir schwer bei. Also ich kann mir vorstellen, dass es so etwas gibt, aber gerade schwanger sein nicht.
Doch, also ich glaube, das Beispiel, was auch in dem Buch ist, kommt, also der Einkauf von Körperlotions ohne Parfum und noch ein paar, zwei Dinge, die haben so eine deutliche Korrelation gezeigt, dass das halt irgendwie dann schon...
Ja, das meine ich ja. Es gibt ein Produkt, das in diese Kategorie gehört.
Genau.
Ich meine eben nicht, dass es von selber erlernt wird von dem Suchalgorithmus, sondern du hast einfach eine Masse von Produkten in deinem Sortiment
Ja,
als Einkaufsladen
aber das ist
und
im
das sind
Wesentlichen,
die
was man unter
Produkte
Maschinen
HTL.
lernen versteht.
Naja, na, das ist
Das schon.
angewandter Algorithmus, dass ich von vornherein eingebe, schwangeren Produkt.
Nein, wenn es nicht das ist, aber also wenn es sozusagen irgendwann einmal, wenn der Algorithmus schafft, sozusagen Leute, die dann begonnen haben, dieses Produkt zu kaufen, haben 2 Monate davor mit einer, was weiß ich, sehr großen Wahrscheinlichkeit diese und diese und also aus dieser Klasse Produkten gekauft. Das ist ja was.
Ja, das ist, da wird es dann schon Machine Learning, aber du kannst nicht sagen, dass Leute. Du kannst sagen, dass Leute schwanger sind, aber nicht, weil die Maschine was gelernt hätte. Du kannst bloß sagen, dass schwangere Leute. Wenn sich zum Beispiel herausstellen würde,
Einfach die
dass
Vorhersage.
schwangere Leute von allen Nusscremes, die es gibt, am liebsten das No-Name-Produkt auf ihre Gurkeln haben wollen, weil wir wissen, dass Schwangere Nutella und Gurken zusammen essen. Wenn wir so etwas herausfinden, ist es auch noch nicht Machine Learning.
Es ist, Machine Learning ist halt eigentlich kein einfacher Begriff, es sind halt verschiedene statistische Werkzeuge und solche, die dann zu Vorhersagen genutzt werden können, kann man auf jeden Fall dazu zählen. Jawohl, also auf jeden Fall geht es ja dabei auch darin, eben in verschiedenen Daten Informationen zu finden, die gar nicht in den, also die gar nicht mit, in, die gar nicht, also in Daten, die gar nicht in der Absicht gesammelt worden sind, diese Informationen zu finden. Also sozusagen durch irgendwelche Korrelationen, durch Mustererkennung, irgendwelche Dinge abzuleiten, für die gar nicht sozusagen im Sinne des Datensammlers waren. Und da habe ich immer schon. Und da ist sozusagen ein Eckpunkt, der immer so eine interessante Provokation ist. Der Michael Seemann, der MS Pro, redet dann immer von dem Konzept des Kontrollverlusts. Er sagt, in der ganzen Datenschutzdiskussion hin oder her, man muss sich damit abfinden, dass man Daten produziert. Und dass man auch selbst die Bedeutung von den Daten, die man produziert, unmöglich absehen kann. Sie können in der Zukunft jede beliebige andere Bedeutung annehmen, wo man unmöglich sozusagen die Kontrolle darüber haben kann. Das ist so seine Idee oder ein Aspekt von seiner Idee des Kontrollverlusts.
Das sagt er im Kontext von was? Von Diskursen?
Von Privacy, also eigentlich Datenschutzdiskurs. Und
In
ob,
Deutschland.
und, ja.
Okay. Meint er, so wie in jede Technik, die zur verbesserten Überwachung genutzt werden kann, wird auch zur verbesserten Überwachung genutzt, egal was ihr ursprünglicher Zweck war. Sowas in eine andere Richtung gewendet.
Bessere Überwachung. Also der Punkt ist ja, wo ich mir sage, das ist ja an und für sich, es ist ja schon eine eindeutige Einfärbung. Du sagst, Daten werden zur Überwachung benutzt, weil im Wesentlichen, man kann ja auch Daten sozusagen zu Forschung, man kann Daten für sozusagen Verwaltung nutzen. Man kann Daten für und weil Überwachung ist tatsächlich sozusagen, das ist, da kommt sofort dieses Überwachen und Strafen Konzept Symbolik daher.
Es ist nicht nur Symbolik, ich denke auch an das. Das Problem, das ich da habe, ist erstens der zugrunde liegende Subjektbegriff. Ich weiß allerdings nicht, warum ich das jetzt gerade gesagt habe.
Ich wollte jetzt gerade schön weit ausholen und dann irgendwann im Landeanflug über Foucault kommen, aber ja.
Also das,
Wir waren da schon mal.
Diese Diskussion, und zu der kommt man natürlich sehr leicht.
Na, schau, das Ding ist erstens einmal, dass du, wenn du sagst, ja, Strafen ist ja nur eine Möglichkeit und so, dann gehst du davon aus, wer soll denn das, dann frage ich, wer soll das sein, der da was anderes macht oder der überhaupt was macht mit Daten? Wenn du sagst, man kann mit diesen Daten noch dies und jenes machen. Ja, wer ist man? Man ist jenes Subjekt, das über die Mittel dazu und über Interesse daran verfügt. Und das ist eben nur in der radikal offenen Gesellschaft, in der wir nicht leben, eben nur in dieser radikal offenen Gesellschaft ist es ein einzelner Mensch mit irgendeinem Forschungs- und Erkenntnisinteresse. In der Welt, in der wir aber leben, in diesem irdischen Jammertal, da sind es Konzerne mit Gewinn und Staaten mit Strafinteresse. Und Straf heißt jetzt nicht einmal, kommt jetzt nicht einmal moralisch daher, sondern es lässt sich ja zeigen, es ist eine mögliche Herrschaftstechnik von drei oder vier verschiedenen, eine mögliche Herrschaftstechnik, Überwachung, oder sagen wir, Policing Technology, ich kann jetzt das Wort Policing nicht eins zu
Ja,
eins, ja,
alles gut, okay.
ist ja, Gesetze so zu schaffen und eine Situation zu bauen, in der alles, was du tust, in irgendeiner Hinsicht gegen irgendein Gesetz verstößt, dass du gar nicht anders kannst, als permanent gegen Gesetze verstoßen. So dass das Staatssubjekt, wenn du so willst, das Souverän, irgendeine Polizeiinstanz, jederzeit herausgreifen kann und sagen kann, hier, Gesetz, gegen das du verstoßen hast. Das ist eine Methode, die, so unterstelle ich jetzt mal, Wladimir Putin sehr gut vormacht, momentan.
Okay.
Und vor diesem Hintergrund ist jede Technik, die was damit zu tun hat, dass Daten gespeichert werden, natürlich Überwachung im Sinne dieser Überwachungs- und Straffantasie.
Ja.
Da haben wir ein Subjekt, das tatsächlich ein Interesse daran hat, sich mit diesen Daten, die rumliegen und die nicht mit diesem Ziel gesammelt wurden, sondern die einfach anfallen. Da haben wir ein Subjekt, das mit solchen Daten irgendwie umgeht. Du und ich aber, lieber Christian, der wir Würsteln sind und nicht über große Forschungsbudgets verfügen, oder große Superrechner und die Mannstunden daran. Wir können jetzt nicht mit all diesen Datenmengen irgendwas nicht Strafendes machen. Kann man nicht. Ist nicht gegeben. Bräuchten wir offene Gesellschaft dafür. Wir sind nicht das Subjekt, in Bezug auf welches das, was du gesagt hast, Sinn ergibt vorhin.
Okay.
Das meine ich.
Okay, also es stimmt schon, also die zwei großen Hauptanwendungen von solchen Anwendungen sind natürlich tatsächlich Geschäfte und Policing, also Sicherheit, sagen wir mal so, oder Strafen.
Sicherheit ist schwierig, weil Policing geht auch über Unsicherheit.
Ja, okay. Aber wir haben ja letztens schon sozusagen ein bisschen mit der. Also gut, das ist auf jeden Fall, die eine Richtung ist jetzt auf jeden Fall schon klar. Also die Idee vom Kontrollverlust, dass auch die Idee vom Datenschutz ein bisschen zerbröseln lässt. Also die Vorstellung davon, dass die informelle Selbstbestimmung, dass das tatsächlich ein schützbares Gut ist.
Was ist denn Herrn Seemann seine Alternative? Also bitte nicht falsch verstehen. Ich spreche aus der Position, natürlich hast du damit recht, aus der Position, hört's doch auf, nur mit Datenschutz im Internet auf den Wecker zu gehen. Es ist kein Raum jenseits der Privatwirtschaft. Facebook ist ein privatwirtschaftlicher Betrieb und Bürgerakten sind das Geschäft. Hört's mir doch auf damit, das passt schon so. Aber was steckt da Zeman als Alternative vor?
Eigentlich, also er sagt, also mein, er, mit seinem, wenn er provozieren will, sagt er, es gibt einfach keine Alternative, das ist ausweglos, das ist einfach so, gibt keinen Schritt zurück, die Katze ist aus dem Sack, dann kann man nicht mehr anfangen.
Das bedeutet aber eine bestimmte Ethik, formuliert er die?
Eine bestimmte Ethik?
Ja.
Oder kannst du mal weiter, was verstehe ich denn genau?
Naja, ich meine, wenn prinzipiell alles, was ich an Daten produziere, generiere, indem ich mich durchs Leben bewege, also sowohl durch den Cyber als auch durch den Wetspace, alles, was ich da an Daten produziere, wenn das jeder wissen und sehen kann, und das trifft auf alle Leute zu, die da rundherum schwirren, ja, dass jeder so einen Trail an Daten generiert. Mit dem ich über kurz oder lang, den man über kurz oder lang lesen kann, wenn man sich dafür interessiert. War vor 3 Jahren schwanger, hat eigenartige Wichsfantasien, ist in einem Gesangsverein, war in einem Gesangsverein, hat aber den Chef vom Gesangsverein erschlagen, solche Dinge. Wenn man das extrapoliert, irgendwann einmal aus dieser Datenwolke lesen kann, wenn man sich interessieren würde. Wenn ich davon ausgehe, dass all diese Dinge über alle Menschen mir prinzipiell zugänglich sind und allen Menschen über mich, welchen Umgang miteinander bedingt das dann? Es gibt einen schönen Comic aus der Hellblazer-Reihe, wo Hellblazer John Constantine, wo ein Magier in der Stadt Glasgow ein Ding macht, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner perfekte Empathie füreinander haben. Sodass die Leute, die in den empathischen Dunstkreis eines Vergewaltigers kommen, alle aus dem Fenster springen und sich umbringen, weil sie spüren, was der getan hat. Und alle Leute in der Nähe der Geburtsstation des Krankenhauses sein wollen, weil sie dort Kraft der Empathie mit den Müttern, die da gerade Kinder auf die Welt bringen, also sich so gut fühlen. Also so dieses Ding. Und in diesem Comic bildet sich dann das heraus, dass jeder Schilder um den Hals trägt, was er alles für arge Erfahrungen in sich trägt. Kommt es mir nicht nahe, auf mich trifft das Folgende zu. So, und so laufen dann 10.000 Glaswegians durch die Innenstadt in diesem Comic.
Ja, auf jeden
Es handelt
Fall.
sich um Holundersaft.
Ja.
Holundersaft und Preiselbier, das rate ich dir. Ja, deswegen die Frage, was für eine Ethik wäre dann wünschenswert? I see you, you see me, everybody is happy.
Das ist eben die Frage. Ich meine, natürlich, die Spekulation geht immer, dass, also, wenn sozusagen das Leben transparenter wird, dann müssen an verschiedenen Stellen vielleicht Erwartungen adaptiert werden und Normen neu formuliert werden und auch vielleicht Symbole von Reputation und Macht müssen sich irgendwie verändern. Aber darüber hinaus Ethik. Das ganz ehrlich, kann ich mir an keine Idee erinnern, die da vorgeschlagen wurde bis jetzt. Ich meine, die andere Sache, die bei Datenschutz und bei Öffentlichkeit und Privatheit ja immer zur Sprache kommt, ist dann diese Post-Privacy-Idee und dass eben. Und ein bisschen kombiniert mit dieser emanzipatorischen Idee, dass das Private ist politisch. Oder sozusagen, der sozusagen da schon versucht, diese Idee, das eigentlich, weil der Aussatz, das Private ist politisch, heißt er eigentlich, das Private soll politisch sein oder soll auch in die Arena der Politik kommen. Aber ist dann ja natürlich auch nicht mehr privat, wenn sie in der Arena der Politik ist. Das heißt, damit irgendwas politisch sein kann, kann es nicht privat sein. Das heißt,
Das ist eine Behauptung.
ist eine Behauptung.
Die Abgrenzung ist privat und öffentlich. Spielt sich zwar die Polis im öffentlichen Raum ab oder vermittels des öffentlichen Raums ab, ist aber doch gebildet von Privateinheiten, also Haushalten. Die Polis ist nicht gleich der öffentliche Raum. Die Polis ist etwas, das sich vermittels des öffentlichen Raumes auch im Privaten abspielt, von vornherein. Also
Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, dass die folgen kann und habe den Verdacht, dass es ein Blödsinn ist.
Du sagst, es gibt das, den öffentlichen Raum, ja. Und der ist von vornherein politisch und das Private muss erst politisch werden. Und ich sage, nein, das Private ist von vornherein schon, das ist keine revolutionäre Forderung. Also diese Trennung ist von vornherein nicht gegeben.
Na, der Punkt ist natürlich immer sozusagen eine Unterdrückung, die im Versteckten passiert, wird nicht auf der politischen Ebene verhandelt und kann daher auch nicht behandelt werden.
Ah, ich sehe schon, wo unser Problem ist. Ich habe privat in einem anderen Sinn gebraucht. Ich habe von privat gesprochen als von jenem Bereich, der nicht der Verwertungslogik unterliegt. Und du hast privat als der Bereich gemeint, der prinzipiell erstmal noch nicht überwachbar ist. Ich wäre auf die Idee gar nicht mehr gekommen, dass es einen nicht überwachbaren Bereich gibt. Ich habe von dem Bereich gesprochen, in dem ich was tue, das ich nicht mache, um Geld zu verdienen oder okay. Status zu erwerben.
Ja.
Also sprich, wenn ich auf meiner Gitarre da vor mich hinklimpere. Ja,
natürlich.
Das ist der unterschiedliche Begriff von privat. Also natürlich.
Und da ist natürlich der Aspekt, der auch da drinnen in Big Data auch irgendwie so hoffnungsvoll mitschwingt, dass Big Data auch sozusagen bessere Verwaltung ermöglichen könnte, bessere Politik ermöglichen könnte.
Beschreibt der Autor Big Data als eine, also beschreibt er da einen Wirtschaftszweig im Sinne von, es gibt da die folgenden 5 Corporations?
Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich möchte nur ein bisschen so die Eckpunkte von Diskurs ein bisschen abstecken.
Okay. Ich frage immer blöd dazwischen, entschuldige.
Es gibt natürlich, fallen natürlich so Open Government und The Intelligent City, Konzepte von IBM, die fallen da natürlich auch irgendwie rein. Und Open Government und sozusagen öffentliche Daten nützen und diese ganze Transparenzgesetze und die ganzen Versuche, Verwaltungsdaten öffentlich zu machen und sozusagen auch allgemein auswertbar und zugänglich zu machen, spiegeln ja auch ein bisschen die Hoffnung wider, dass sozusagen das Auswerten von großen Daten möglicherweise bessere, effizientere Verwaltung und bessere, gerechtere Politik ermöglichen könnte.
Von jenem auf dieses zu springen, erscheint mir dann doch ein großer Glaubenssprung.
Wieso?
Also von der effizienteren Verwaltung auf die gerechtere Politik zu kommen, ergibt nur dann Sinn, wenn du davon ausgehst, dass was die Politik ungerecht macht, im Wesentlichen die aufgeblähten, sich selbst Geld zuschanzenden Verwaltungsapparate sind. Dass dem so ist, und die tatsächlichen Politiker und ihnen eh willig wären, aber halt nur die Mittel zur Verfügung haben, die gegeben sind. Das ist jetzt, glaube ich, das ist eben eine Hoffnung. Tatsächlich glaube ich, dass auch mit dem allereffizientesten Verwaltungsapparat es dann schon noch so etwas gibt wie einen Inhalt von Politik.
Ja. Gut, nur halt mit dem Öffentlichmachen der Grundlagen, der Datengrundlage ist sozusagen die Transparenz und die Nachüberprüfbarkeit und die Accountability, wie sagt man so, die Rechtfertigungsdruck natürlich schon erhöht und diese Chance auf eine Verbesserung ist auf jeden Fall.
Verbesserung, ja, du hast gerechter gesagt. Mir ist es um diesen Begriff gerecht gegangen.
Okay, das gerecht, keine eindeutig. Fortschrittlich, Gerechtigkeit keine eindeutig fortschrittliche moralische Norm ist, oder wie ist das?
Na, mir ist es darum gegangen, dass eine gerechtere Politik ich mir wohl als möglich und wünschenswert vorstelle, aber nur weil die Verwaltung effizienter wird, heißt das noch lange nicht, dass die Gesetze, die beschlossen werden, gerecht sind, sondern die Gesetze, die beschlossen werden, können trotzdem Arsch sein und dann halt effizient verwaltet werden. Das soll es ja geben.
Okay,
das stimmt. Bin ich echt so kompliziert? dass ich diesen doch strunzeinfachen Gedanken zuerst so kompliziert ausgedrückt habe. Ich muss mir das merken, das, ich bin zu kompliziert. Okay, ich frage dich jetzt nichts mehr und warte mal, bis du all die Eckpunkte ausgebreitet hast.
Nee, ich frage schon mal. Das ist natürlich genau das Spannungsfeld, in wie sich dieses ganze Ding auch bewegt. Wobei, ich finde dann die Sachen bitte nicht um Tisch rum, wo das Mikrofon steht.
Na geh. Das kannst du nicht machen. Das sind Soundeffekte, Christian.
Okay. Das hast du wieder außen. Genau, also das ist das eine Spannungsfeld. Der andere Spannungsfeld, muss ich jetzt zum Beispiel sagen, was hat das möglicherweise für eine Auswirkung auf die Medizin, wenn die Datenspuren sozusagen verlässliche Diagnosen stellen können als der Arzt? Oder sozusagen in diese Richtung, wenn sozusagen Facebook dir eine Diagnose stellt, dass du besser irgendwie jetzt mal, keine Ahnung, deine Nieren untersuchen solltest oder einen Psychopharmakologen aufsuchen solltest.
Im letzteren Fall beginnt es problematisch zu werden, aber das ist, ja, würde
ich inwiefern? Ich meine, ich muss gerade sagen,
ich weiß schon, an wen.
Problematisch, aber die Frage ist, worüber reden wir eigentlich?
Ich weiß schon, an welche Erscheinung du da denkst.
Aber, nein, du spekulierst dann mal nicht so, das ist ganz allgemein.
Also, aber tatsächlich, Psychopharmakologie oder sagen wir allgemeiner Psychiatrie ist von der Medizin jene Teildisziplin, die just an dem Organ des Menschen arbeitet, der die Hardware zum Subjekt liefert, das konsensfähig ist oder auch nicht.
Okay.
Das Einverständnis, das also das überhaupt erst sich am Gespräch darüber beteiligen kann, was es wünscht und was es nicht wünscht. Und so schöne Daten kann der Algorithmus von Facebook nicht nebenbei anhäufen und dann eben irgendwelche wunderbaren Diagnosetools irgendwie liefern. So schön kann das alles gar nicht sein, dass es negieren würde, dass eben solche Dinge wie Facebook nicht öffentlich demokratisch legitimierte Tools sind, die wir als Menschheit, als demokratisches Ding gebaut hätten, sondern dass es sich um Geldverdien-Tools, um Aspekte privatwirtschaftlichen Wirtschaftens handeln. Mhm. Sodass man ihnen bei solchen Fragen wie, sollst du diese Tabletten kaufen oder nicht? Also bei einer Kaufentscheidung grundsätzlich misstrauen muss, weil man gar nicht anders kann. Weil das Kapital, wie wir wissen, immer schrankenlos ist.
Das Kapital ist immer schrankenlos?
Wenn du dich mit einem Gewinn von 2% warum sich mit einem Gewinn von 2% Rendite abfinden, wenn ich 20% machen kann. Und deswegen würde dann über kurz oder lang, vorausgesetzt du hast irgendeine Art von Monopol auf irgendeiner Art von Datenmarkt, auf einer Art von Markt der Diagnosetools oder Datenaussiebungstools, natürlich dann der Monopolist irgendwann auf die Idee kommen, diese Marktmacht auch für den Vertrieb besser jener als dieser Psychopharmaka, besser jener als dieser Kopfschmerztabletten zu nutzen. Gar nicht offen, sondern wenn es in der Liste der möglichen Diagnosen eine Sorte Kopfschmerz gibt, gegen die besser Tablette X wirkt, die im Bunde steht mit Facebook, und eine zweite Kopfschmerzform, für die besser Tablette Y passt, aber Tablette Y steht nicht im Bunde mit Facebook. Und der Unterschied ist nur eines von 5 Symptomen. Die 4 anderen sind gleich. Na, wenn ich die Firma Facebook bin, was werde ich dann beim Zutreffen von 4 Symptomen für eine Meldung ausspucken? Und das kann man dann natürlich wieder benennen und das kann sogar transparent sein, aber es ändert nichts daran, dass bei 1 Million Meldungen braucht nur 1 Promille dabei sein, sind es noch immer schon merkliche Gewinnmargen.
Okay.
Das meine ich. Deswegen ist, sobald es privatwirtschaftlich ist, das kein zuverlässiges Tool für irgendwas. Das wäre mein Problem damit. Es gibt, kurz gesagt, keine Volksrepublik Code. Eine solche wäre wünschenswert.
Nicht als solches, weil die Frage, also die Frage nach, wie Code organisiert werden soll und das Update davon, die ist hier nicht gelöst. Also du kannst ja die Republik Code als solches würde ich sehr, 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 sehr stark in Frage stellen.
Ja.
Ja, weil wir wissen nicht, wie das geht, gemeinschaftlich Software zu entwickeln.
Genug
Also
Public License, hurra.
bitteschön, das ist in dem Sinn keine Lösung. Also das ist einfach wirklich ein sehr schwieriges, ein sehr schwieriges Konzept, wirklich sozusagen die einzelnen Entscheidungen oder das einerseits das System, andererseits die Entscheidung, welche Software. Also das zu organisieren ist eine große Herausforderung, die so schwierig ist, dass man sich die Republik Rot noch nicht wünschen könnte, würde ich mal sagen.
Okay, bin ich bei dir, stimme ich zu. Sagen wir, wir wünschen uns, können wir uns vielleicht darauf einigen, wir wünschen uns Facebook und Google als ernstzunehmende psychiatrische Diagnosetools erst dann, wenn wir technisch so weit sind, uns auch die Republik Code wünschen zu können.
Die Frage, ich meine,
Ich glaube, das eine
das
kommt mit dem
Lust, das
anderen.
Interessante, was ich finde, die Bedenken, die du zum Beispiel ausgesprochen hast, die kommen mir zum Teil vor, als ob sie sehr leicht sogar zu regulieren wären.
Dazu bräuchte es wieder irgendein Subjekt, das reguliert, da dem ich unterstellen können muss, dass es nicht korrumpierbar ist.
Ja, ich meine, auch durch Wettbewerb oder durch sozusagen durch Alternativen kann einfache Tests und Balances schon eingesetzt werden, dass ich halt sozusagen rein grundsätzlich, also als systematischen Fehler, muss ich ganz ehrlich, muss ich die Ausnutzbarkeit zu kommerziellen Vorteilen nicht als Totschlagargument, also als Grundsatzproblem kann ich das überhaupt nicht anerkennen.
Nein, ich habe es ja als Grundsatzproblem. Also nicht im Sinne von, ich sage ja nicht, dass es unwahr wäre, dass man mit Hilfe von Google oder Facebook oder ähnlichem große Mengen Daten gewinnen kann, die man, wenn man sie richtig analysiert, nutzen kann für sinnvolle Dinge. Ich sage ja nicht, dass das nicht zutrifft. Ja? Ich sage ja nur, ich gebe zu bedenken, dass man auch diesen Prozess manipulieren kann, weshalb es in unserem Interesse liegt, darauf zu achten, dass das Ding, welches große, 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 große Datenmengen produziert, jedes dieser einzelnen Dinger, über kurz oder lang unter einer öffentlichen Kontrolle unterliegt. Und zwar eben wirklich öffentlicher Kontrolle, nicht irgendwie Sachzwang, Marktgesetz.
Demokratisch eigentlich ist das Wort, oder? Was wir
Ja.
eigentlich wollen. Ja. Oder zumindest, wo auch eben Entscheidungen, die vom öffentlichen Interesse sind, auch demokratisch legitimiert stattfinden können.
Und Transparenz reicht eben nicht. Es reicht nicht, dass
Ja.
ich weiß, wem was gehört.
Genau. Das ist jetzt sozusagen der kleine Roundup zu Big Data gewesen. Wir können natürlich noch diese Person of Interest Geschichte kurz besprechen.
Ah, das hat natürlich eine schöne Tangente drauf.
Also magst du kurz die Zusammenfassung?
Naja, ich habe es ja im letzten Pflaster schon kurz angedeutet, eine Fernsehserie, die so diesen Grundgedanken hat,
jemand habe die Oberüberwachungsmaschine gebaut, die wirklich alle Daten zusammenfasst, die irgendwie gewonnen werden, inklusive Social Media, inklusive Gesundheitsdaten, inklusive alle Überwachungskameras überhaupt auf der Welt und so weiter. Jemand habe dieses Kastl gebaut und es in sehr geschickter Weise vor weiteren Eingriffen geschützt, ist zu einer Art Blackbox gebaut. Und ja, dieses Ding spuckt halt jetzt, wenn es beobachtet, dass sich ein Gewaltverbrechen anbahnt, eine Sozialversicherungsnummer aus und nicht mehr. Und dann eben die heiteren Abenteuer von dieser Person und den rundherum zu Missionszwecken angehäuften Helden.
Und ich habe letztens eben gemeint, in der letzten Pflasterfolge, man könnte es ja als sowas wie eine Utopie, in positiven Sinn, als eine Art Science-Fiction-Utopie, ja, nämlich im Abgrenzen zu anderen Arten von Utopien, als eine Art Nahzukunft-Science-Fiction lesen. Ja, gut, das ist die erste wirkliche künstliche Intelligenz wäre, die da vorliegt. Und zwar eben hervorgebracht durch endlich der perfekte Suchalgorithmus, der alle Daten, die die Menschheit anhäuft, sinnvoll verknüpfen kann und Aussagen über Personen treffen kann, dass gerade daran sich Intelligenz und Bewusstsein erweisen würde. Und dass das gerade sowas geradezu was wie ein positives Antlitz oder ein Hoffnungsschimmer im War on Terror irgendwie uns
Ja.
sein würde. So irgendwie kommt mir diese Serie vor.
Es ist wieder ein neues Beispiel für einen, wie sozusagen den großen Computer in der Literatur. Und also zu der Überwachung, ich erinnere mich da an ein Zitat so, wenn diese Überwachung Menschen durchführen würden, könnte es überhaupt niemand mehr akzeptieren. Wenn es eine Maschine macht, dann geht das noch eher. Und wenn sie dann sozusagen auch noch die reduzierten Daten, also nicht die ganzen Lebensläufe mit allen drum und dran und kompromittierend, also Kompromate sammelt und auswertet und irgendwelchen und gleich eben irgendwie detaillierte Pläne zusteckt, die man als Druckmittel in allen möglichen Zusammenhängen benutzen kann, sondern eben nur diese reduzierten Daten, diese einfach nur eine Person, eine Nummer von einer Person, eine Sozialversicherungsnummer. Ausspuckt, dann wäre das ja okay. Schon mal eine interessante Sache, weil dieses Argument, das ist uns ja schon mal verkauft worden, zum Beispiel eben bei den Werbealgorithmen, die auf den E-Mail-Diensten und sozialen Netzwerken laufen. Das ist genau dieses Argument. Ne? Sieht da kein Mensch drauf, macht da kein Mensch die Entscheidung, sondern das ist der Algorithmus, der dir versucht, relevante Werbung zu zeigen. Es liest ja kein Mensch deine E-Mail. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wahrscheinlich stimmt eigentlich. Ja? Oder nicht? Ich weiß nicht.
Also das Problem damit, also im Realen stimmt das natürlich. Emotional stimmt das für mich. Bin ich geneigt, dir zuzustimmen.
Ja.
Aber worauf das hinausläuft, wenn man es jetzt eben nicht als realen Umgang von uns realen Menschen mit realen Rechnern nimmt, sondern wenn man es als Utopie nimmt, als Vorstellung davon, wie in naher Zukunft so etwas wie die große künstliche Intelligenz hervorgebracht wird, dann bleibt übrig, Technik wird so aufgesetzt, unsere Hervorbringungen als, der Fortschritt als Ganzer wird materialisiert sich so, dass er wieder aussieht wie Magie. Dass er wieder dass
Ja.
halt eben die Sehnsucht des Menschen nach einem magischen, allwissenden Gegenüber und nicht nach einem Gegenüber, über dessen Tun und Lassen man sich Rechenschaft geben kann.
Wobei, ich meine, diese Abstraktion bin ich zum Teil mit einverstanden, weil rein erzähltechnisch ist diese Überwachungsmaschine nichts anderes als die aktuelle Formulierung einer Quelle der Macht.
Ja.
Und sozusagen, und der Zauberlehrling, der die Geister ruft, hat sich auch irgendwie die Finger verbrannt und versucht eben sozusagen, es ist tatsächlich so eine Art, welche Form von Geschichte war das jetzt? War das jetzt die faustische oder war das mehr so die? Haben wir uns schon mal drüber unterhalten.
Ja, weil der Schamane und so. Der Schamane, der zerlegt und wieder zusammengebaut wurde. Ich habe ihn an Hephaist gedacht bei ihm, an Hephaistos, den griechischen Schmiede- und Wissenschaftsgott, also den Gott der Ingenieure, wenn du so willst.
Okay.
Der ja auch lahm war und hinkt, so wie unser Konstrukteur.
Okay.
Der Hephaist ist im Gegensatz zum Apoll. Der Apoll ist der Gott der Eingebung, des Geistesblitzes. Und Hephaist, das ist halt der sich durch die Metalle wühlt und sie in seinem Feuer schmiedet und reinmacht und so und umbaut. Und der sich der Aphrodite nähern will, und daraufhin haut ihm eben der Mars, der Geliebte der Aphrodite, einen Erzklumpen auf die Füße und dann seitdem humpelt der Hephaistos. Ist aber dann trotzdem der Zuständige für die Produktion der wie heißen die Dinger? Rüstungen. So der Schmiede- und Schamanengott. Auf das wäre ich da gekommen. Machtquelle, ja, irgendwas wollte ich dazu sagen, aber es ist mir
gefallen. Ja. Und rein sozusagen, und rein dramaturgisch ist es eben so, diese Sozialversicherungsnummer. Man kann sich fast keinen Krimiplot ausdenken, den man nicht in diese Grenze rein. Basteln könnte. Also man kann da irgendwie Jahrzehnte Krimi-Plots, die irgendwo in der, und Geheimagenten-Plots, die in der Schublade liegen, kann man dann schön in diesen Frame hineinstricken.
Also aber man hat ja auch einen Cast von Figuren. Es geht ja dann auch darum, dass diese Serie versucht, wir reden ja jetzt noch immer von dieser Fernsehserie Person of Interest. Es geht ja primär nicht um diese ganze künstliche Intelligenzschiene und so und die dazugehörigen Diskurse. Die kommen auch vor, aber es geht primär um ein total korruptes New York, das uns geschildert wird, als total korrupt. Als wenn du die Polizei rufst, ist die Wahrscheinlichkeit 50-50, dass sie mit den Gangstern, wegen denen du sie rufst, in deiner Decke stecken. Das wird mehrmals gesagt. Ja.
Jemanden überhaupt, ja.
Ja. Was ich bemerkenswert gefunden habe, war, dass sie es fast nicht geschafft haben, die Macherinnen und Macher dieser Serie, mich dazu zu bringen, für die große Gegenspielerin von unserem Computerwissenschaftler Antipathien aufzubringen. Also das, was die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber du weißt, wen ich meine, oder?
Ja,
die,
ja.
Er, unser Held, hat dieses Castle gebaut und hat den physischen Standort des Castles gut geheim gehalten und hat eben sich diese Hintertür eingebaut, dass es nur Sozialversicherungsnummern ausspuckt und so. Und dann gibt's diese andere Person, die von diesem Castle weiß und die dieses Castle, um ihre eigenen Worte zu verwenden, befreien will, weil sie wiederum ihre Worte dabei sein will, wenn der nächste Schritt der Entwicklung der Intelligenz passiert. Weil eben die Menschen den Gipfel erreicht haben, dessen, was Menschen erreichen können, in ihrer Ansicht. Und tatsächlich war ich geneigt, dieser Frau zuzustimmen. Und sie haben wirklich diese Frau ganz massiv unnütz böse Dinge tun lassen, damit sichergestellt ist, dass sie unsere Schurkin und nicht unsere Heldin ist.
Ja, wobei ich muss zum Beispiel ja auch sagen, ein klassischer Kritikpunkt an großen Überwachungsstaaten und Geheimdiensten war er eben immer, und dass er praktisch dafür eingesetzt werden kann, kompromittierendes Material über jeden zu finden, mit dem er jeden unter Druck setzen kann.
Da waren wir halt schon, Putin. Also
genau.
Immer alles verboten, ja.
Und das ist ja auch das Argument hinter, es wäre schlimm, wenn es Leute tun würden, aber es ist okay, wenn es eine Maschine macht. Vor allem, wenn die Maschine aus irgendeinem Grund geheimnisvoll sozusagen so programmiert ist, dass sie eben keine ganzen Hintergrundberichte ausspuckt, sondern nur sozusagen einen relevanten Knotenpunkt für eine Verschwörung. Gut, das war das eine. Und das andere, was ich auch interessant finde, was sozusagen, wo wir auch schon mal versucht haben, darüber zu sprechen, über den Begriff von künstlicher Intelligenz in der Literatur und die Erwartungen in eine künstliche Intelligenz und wie sie sich so in Science Fiction, das oft so ist, dass ältere Science Fiction in die Technologie viel optimistischere oder sozusagen auch extremere Erwartungen hat, als mit fortschreitender Technik die und Realisierung dann noch überbleibt. Weil wenn ich mir überlege, die künstliche Intelligenz, die von dieser Maschine jetzt erwartet wird, die hat nichts mit der künstlichen Intelligenz zu tun, die ja Asimov seinen Robotern angedichtet hat.
Mit dem Unterschied, dass diese Intelligenz in dieser Serie ja nur die allererste Generation ist. Denk von dem Moment, wo diese Maschine, wo der nächste Mensch so eine Maschine baut, wo das große Geheimnis, wie man die künstliche Intelligenz baut, draußen ist. Von dem Moment an, wo das die zweite Person überzuckert und wenn es einer überzuckert es auch der nächste.
Ja, wobei trotzdem...
Es sei denn, wir gehen von göttlicher Inspiration aus. Aber sobald mehr als eine Person das überzuckert hat, bist du am Anfang dieses Asimovschen Roboterzeitalters. Oder eines ähnlichen.
Nein, eben nicht, weil diese Maschine, von der wird nur erwartet, dass es Natural Language Processing kann, dass es Bilderkennung kann und dass es Netzwerke, also Kommunikationsnetzwerke analysieren kann und darin Muster erkennen kann. Mehr wird von dieser Maschine nicht erwartet.
Sie trifft Entscheidungen.
Ja, aber aufgrund von diesen Analyse und aber die Analyse hat eben genau diese Struktur. Sie muss das können. Sie muss kein Wertesystem haben. Sie muss kein.
Sie hat eins.
Aber nicht im Sinne eines Regierens oder einer moralischen Entscheidung.
Nein, ich meine, bei Asimov geht es ja auch darum, dass das keine moralische Entscheidung ist, sondern eingebaut. Genauso wie bei diesem Kastl, schütze alle Menschen. Was natürlich sehr unlogisch ist und sehr schwach ist, aber der Logik einer Fernsehserie angemessen.
Nein, das ist es ja auch nicht, das ist nicht, was sie tut. Das ist nur entdecke Verschwörungen, das ist alles, was sie tut.
Na, es gibt die Szene, wo explizit vorkommt, dass der Konstrukteur der Maschine versucht beizubringen, du musst die Menschen, sagt nicht beschützen, er sagt irgendwas, du musst auf alle Menschen aufpassen oder so.
Nicht nur, okay.
Ja. Nicht nur auf ihn, sondern auf alle Menschen. entdecke Verschwörungen und nein, es ist kein Mensch besser als der andere, passe auf alle auf. Das ist ein moralisches Paradigma.
Okay.
Das ist nicht wesentlich weniger als das bei Asimov. Asimov hat sich nur über diesen Aspekt erheblich mehr Gedanken gemacht als die Macher einer Fernsehserie, wo das primär ein Vehikel für Geballer und Agentendings ist.
Ja. Wobei die Erwartung war immer, dass man sich mit der Maschine im Endeffekt dann sozusagen flüssig unterhalten kann, dass sie auf Kontexte sinnvoll und total sicher reagiert, sozusagen. Das ist ja das Schwierige in der Interaktion, sozusagen, dass ein Satz, den ich ausspreche, eigentlich nur einen bestimmten Kontext Sinn macht das richtig zu deuten, also da diese
Erfahrungen zu lernen.
Meinst du jetzt schlicht, der Turing-Test wird von dieser Maschine nicht erwartet. Das ist der Punkt.
Nein, aber wenn diese Maschine so, wie sie da präsentiert wird, in die Richtung programmiert worden wäre, dann würde sie, glaube ich, bestehen.
Ja, aber es wird nicht erwartet.
Ja, aber das halte ich, das wundert mich jetzt das nicht, weil weil eben die Art der Geschichten, die wir uns erzählen, nicht mehr so weit in die Zukunft von uns aus gesehen blickt. Es ist nicht so, dass der Erfüllungszeitpunkt, der eine Erfüllungszeitraum aller Zeitpunkt aller Utopien immer näher rückt. Und vor 200 Jahren hatte man halt noch ein ungenaueres Abbild von dem, wie der ausschauen wird, dieser große Telos. Nein, es ist so, dass jetzt gerade aufgrund bestimmter sozioökonomischer Bedingungen nicht Geschichten davon erzählt werden, wie die Wunder der Welt in 200 Jahren sind, sondern Geschichten davon erzählt werden müssen, wie aus der Scheiße von heute das möglicherweise Wunder, möglicherweise das Schrecken von 20 Minuten in der Zukunft erzeugt wird. Es ist eine andere Geschichte mit einer anderen sozialen Funktion. Du findest ja was Ähnliches auch im Expressionismus, der eben nicht nur die Reise zum Mond und diese Dinge geschildert hat.
Literarischen Expressionismus
gibt es auch? Ja, gibt es auch, aber ich habe jetzt den filmischen gemeint. Komischerweise habe ich sofort an den Film gedacht. Also Reise zum Mond und was da alles gibt. Sondern der ja eben auch so 20 Minutes into the Future Utopien gebaut hat. Also Caligari zum Beispiel, dieser berühmte Film aus den 20er Jahren, wäre so eine medizinische Utopie, die ganz kleinteilig aus dem Wissen dieser Zeit heraus einen kleinen Schritt weiter denkt und spekuliert. Und die ist dann auch nicht jetzt, weiß Gott, wie Wunder überfrachtet, sondern mehr klaustrophob. Also das erklärt sich für mich sozioökonomisch, nicht über den Wissensstand. Ich frage mich gerade, ich habe es jetzt nicht präsent, bis zum nächsten Mal habe ich nachgeschaut, in den Metamorphosen vom Herrn Orbi Ovid gibt's ja die Galatea, die vom Pygmalion gebaut wird. Das ist der Herr Pygmalion, der sich die perfekte Frau wünscht und der dann die perfekte Frau baut. Und dann gibt's irgendwas geht dann schief, aber... Ja?
Das klingt wie eine, ja.
Ja?
Eine Geschichte, die mittlerweile hundertfach passiert.
Ja, einerseits, weil, wie du gesagt hast, da sehr viel weniger erwartet wird von den Produkten unserer AI-Utopien. Ja, aber in der griechischen oder in der griechischen Mythologie oder der römischen Dichtung, die ja keine Mythologie war, fällt in dem Fall jetzt das künstliche Bewusstsein noch zusammen mit, sagen wir, Madonna oder Lady Gaga. Das eine ist dann schon verwirklicht, das andere nicht oder so. Also so das Bild von, wir basteln uns jetzt eine Frau, und die ist dann so. Ja, so. Also das ist da geht's weniger darum, wie hat man sich die Welt vorgestellt, wie sie dann später sein würde, sondern da geht es mehr darum, welche sozioökonomischen Bedürfnisse befriedigt das Erzählen, befriedigt das Zeug. Ja.
Ja, das, also ich finde dann, um noch auf Persons of Interest zu kommen, es ist ja tatsächlich so, dass man die Funktion von einer Maschine tatsächlich für möglich halten muss. Ne? Und das ist ja auch so, dass...
Meinst du jetzt real?
Ja. Und dass es gibt natürlich auch, da beim letzten Chaos Communication Congress war eines von dieser großen Verschwörungsnews, dass die NSA, das ist eine von diesen Geheimdiensten in Amerika, ein riesiges Datenzentrum in Utah baut, wo sie gerade irgendwie die Bagger rumfahren gesehen haben, so um Weihnachten rum oder kurz vorher.
Du hast schon auf zwei Pflastern davon erzählt.
Mhm. Zwei Pflaster dann, okay.
Aber erzähl weiter.
Und der Punkt, also die Sache ist eben sozusagen, die Anzahl der Menschen, ein paar Milliarden, alle Verbindungsdaten, also Kommunikationsverbindungsdaten, wer mit wem wann, wie oft irgendwas ausredet, diesen Graphen zum Beispiel, das ist sicher ein überschaubares Gebilde. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Das ist, da kein absurde, kein, du meinst, keine absurde Idee.
Ja, man kann die Machine in Person of Interest prinzipiell für möglich halten.
Man kann sie für möglich halten, ja.
Sie ist gerade so viel überzeichnet, und zwar auch nur mehr in den Details, dass es irgendwie noch den Reiz des eben des Utopischen hat.
Mhm.
Und ich fühl mich komischerweise, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, für jene Hörerinnen und Hörer, die sich denken, worüber reden die beiden da, es gibt nichts Wichtigeres als popularästhetische Diskussionen, weil da geht es ja eigentlich nicht um Popularästhetik, da geht es ja eigentlich um Politik, da geht es ja eigentlich um ungelöste Bedürfnisse, das muss man immer dazu denken und dazu sagen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so wie diese Serie aussieht, müsste ein hypothetischer Neuromancer-Film oder eine hypothetische serielle Verfilmung fürs TV von William Gibsons Neuromancer-Roman oder Neuromancer-Trilogie aussehen. Diesen Stil, aha, müsste das haben. Diese Art, das Rauszoomen aus der Szene, den Blick auf das Netz von Kameras und Daten und Handydaten und Speichern und so weiter und dann wieder das Hineinzoomen. Dieser Effekt. Weil es gab einen langen Aufsatz, ich kann den jetzt wirklich nicht mehr zuordnen, dazu müsste ich wirklich ein besseres Gedächtnis haben, als ich es habe. Es gab einen langen Aufsatz darüber, dass man Neuromancer, den entscheidenden Text der Cyberpunk-Literatur, späte 70er, frühe 80er, dass man diesen Film so hätte, einen hypothetischen Film aus diesem Buch so hätte machen müssen, wie Matrix vom Stil her.
Mhm.
Lange schwarze Ledermäntel, Sonnenbrillen, hyper unrealistische Action-Szenen und so.
Mhm.
Und weil aber Matrix gemacht worden sei, wäre jeder Film, der danach in einem ähnlichen Stil gekommen wäre, an diesem Matrix-Film gemessen worden. Deswegen hat jeder unterlassen, einen anderen Cyberpunk-Film, wie zum Beispiel Neuromancer, zu machen. Das wäre so die Überlegung in diesem Aufsatz, der Grund, warum es keinen Neuromancer-Film gäbe. Und ich habe mir beim Anschauen dieser Fernsehserie Person of Interest gedacht, naja, jetzt wäre es wieder einmal an der Zeit, drüber nachzudenken. Jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter in der Entwicklung unseres sowohl popularästhetischen wie auch theoretischen Blicks auf künstliche Intelligenz, auf Vernetzung, auf Überwachung. Für diejenigen, die es nicht wissen, ein zentraler Bestandteil des Neuromancer-Universums in diesen drei Romanen ist, dass es künstliche Intelligenzen gibt, die beginnen, sich ihrer selbst und anderer ihrer Art zu vergewissern, miteinander in Kontakt zu treten und eine wichtige Ungewissheit über die Existenz dieser klar als solchen gezeigten KIs hinaus. Eine wichtige Ungewissheit in diesen Büchern ist die Natur von so etwas wie Geistern in der Maschine. Sind das nur Programme, die von irgendwo ferngesteuert werden, die in Gestalt von haitianischen Voodoo-Gottheiten durchs Internet geistern? Sind das nur Programme, die von wem ferngesteuert werden? Oder handelt es sich um so etwas wie Units of Consciousness, die durchs Netz geistern und in Interaktion mit Menschen treten?
Mhm.
Das ist so eine zentrale Unsicherheit. Und diese Art von Thema, diese Art von Story ließe sich, so habe ich mir gedacht, wie ich die Ästhetik von Person of Interest angesehen habe, mit dieser Ästhetik vermitteln. Jetzt wäre man so weit, dass man diese Art von Thema in einer Weise behandelt, dass du und ich, Christian, und ganz viele interessierte Seherinnen und Seher da draußen sagen können würden, ja, man kann sich diese zugrunde liegenden Maschinen wohl vorstellen. Sie sind noch nicht da, sie sind noch nicht verwirklicht, sie liegen 20 Minuten in der Zukunft, aber ja, das wäre ein Film über soziale, ethische und insbesondere philosophische Probleme, die kurz bevorstehen.
Mhm. Ja, wobei gut, die Ästhetik ist an und für sich die von einem Spionage-Thriller, Urban Warfare mit organisierter Kriminalität? Oder meinst du was Spezielleres?
Ja, ich meine diesen speziellen Effekt, dieses Rein- und Rauszoomen aus dem Grid in den Grid, dass ganz viele Szenen uns zuerst eingeführt, was in anderen Serien der Establishing Shot ist, also dass die Großaufnahme eines Gebäudes oder eines Büros oder eines Luxusdampfers, ist in dieser Serie ja der Blick auf ein abstraktes Grid von Überwachungsgeräten,
Okay.
die Daten liefern, die über unseren Fernsehbildschirm flimmern.
Verstehe.
Und dann zoomt das Ding hinein und sucht sich verschiedene Daten. Und wenn man wirklich schnell ist und eine gute Stopptaste hat beim Anschauen, kann man mitlesen. Und tatsächlich sind die Daten, die da drüber flimmern, wenn sie auch zu schnell sind, dass du sie liest, ergeben Sinn in dem Zusammenhang. Also du kannst wirklich der Maschine bei der Suchbewegung zuschauen.
Okay.
Diese Ästhetik noch ein wenig auf die Spitze getrieben wäre dann interessant für einen solchen Gibson-Film.
Okay.
Natürlich ist Person of Interest eine relativ billig produzierte Action, ist ein ziemlich billig produzierter Action-Schmorn, den von Ein Engel auf Erden.
Ja, billig im Sinne von das Produktions, also ist
Ja.
schon ordentlich gefilmt und die Schauspieler wissen auch, was sie tun.
Ja,
Nicht
sicher.
billig.
Na, billig nicht im Sinne von ein, billig im Sinne von wie in Recht und billig. Sagen wir Engel auf Erden, aber mit Action und Spionen und Gangs und statt Gott gibt es einen Supercomputer.
Aha.
Christian schaut schmerzverzerrt, muss man dazu sagen.
Naja, also gut.
Haben wir das?
Dann haben wir das.
Mm.
Also ist das nur das, aber es ist die eine Sache, weil das eine Konzept haben wir auch oft besprochen, auch letztens, die Idee vom Leviathan, die Monopolisierung der Gewalt, um der Sicherheitsfalle zu entkommen. Eine Sicherheitsfalle ist eben dieses Dilemma, dieses Sicherheitsdilemma, dass sozusagen, wenn es keine organisierte Gesellschaft gibt oder keinen Gesellschaftsvertrag gibt, ist der Incentive sozusagen vorbeugende Sicherheitsangriffe zu geben sehr groß oder sozusagen sich auf die, ja, wie auch immer, auf jeden Fall.
Es gibt ein Gefangenendilemma zwischen dem individuellen Bedürfnis nach Sicherheit und dem kollektiven Bedürfnis, dass die Gesellschaft erst dann gut wachsen kann, wenn man sich nicht gegenseitig aus Angst und Paranoia die Schädel einschlägt.
Ja.
So in der Art.
Irgendwas in, genau. Der Punkt ist, die Frage ist, die Maschine, wie verändert sie das Bild von diesem Leviathan?
Durch die Existenz der Maschine.
Ja.
Du bist jetzt nicht mehr bei Person of Interest, sondern du redest jetzt allgemeiner von Suchalgorithmen, die manische Schizophrenie diagnostizieren können.
Nein, eigentlich mehr sozusagen ich weiß nicht, so von dem Weltbild von jetzt, wo wir diese Überwachungsidee haben und auch möglicherweise diese automatisierte Überwachung, diesen Übergang zu dem Weltbild vom Hobbes, was der sich vorgestellt hat. Er hat immer den Fokus auf die Gewalt gelegt. Ja? Die Gewalt ist das Essentielle, was monopolisiert werden muss. Dass jetzt an dieser Stelle mit der Maschine ist ja sozusagen Gewalt und das Ausüben der Gewalt dann eigentlich nur noch ganz am Rand, an wenigen Ecken und Kanten passiert das.
Du redest jetzt nicht von Person of Interest, wenn du Maschinen sagst, sondern du redest jetzt von Maschinen im Allgemeinen. Oder redest du jetzt von der Maschine?
Schon Person of Interest Machine.
Okay. Aber wir können einmal davon ausgehen, dass dass dieses Castle prinzipiell möglich ist. Also können wir gleich davon ausgehen, dass es ein funktionsgleiches Castle auf dieser Welt gibt.
Ja.
Deswegen sagst du der Maschine im Indikativ beim Reden über Philosophie und reale Zustände. Nicht nur im Ärger. Was ändert sich da in Bezug auf Hobbes? Das ist jetzt eine schöne Frage.
Nein, eigentlich ändert sich ja nicht viel, weil das Prinzip ist ja dasselbe. Der Punkt ist nur, das Gefühl, also dieser Fokus von früher, dass es hauptsächlich um die Gewalt geht, und dieser Shift jetzt, das ist eigentlich die Hauptenergie, das meiste Geld geht es um das in den Erwerb, in die Intelligence, weil das tatsächliche Ausüben von Gewalt ist im optimalen Fall dann immer seltener notwendig und
Du
kostet
meinst,
auch weniger
du
Geld.
sagst es aber eh schon, Intelligence ist in dem Fall Teil der Waffe. Intelligence ist einfach in dem Fall Teil der Keule, die geschwungen wird.
Okay.
Und erst in zweiter Ordnung kommt dann der besonders aufgeweckte Höhlenmensch drauf, dass er mit dem Faustkeil, den er zum Erschlagen der Feinde benutzt hat, auch gut das Stückchen Erde vor der Höhle umgraben kann. Also, und so ähnlich dann auch mit diesen neuen Technologien. So würde ich das sagen, dass du das. Wie ernst muss man denn das wirst du besser wissen als ich, wie ernst muss man das nehmen, dass das Internet im Wesentlichen sich militärischer Forschung verdankt? Diesen gut abgehangenen Truism.
Naja, ich meine, der Punkt ist, also insofern muss man es jetzt ernst nehmen, dass zu der Zeit natürlich viele Leute Computernetzwerke versucht haben zu bauen und dass halt das DARPANET der geeignetste Keim war, wo auch ein paar Netze zusammenwachsen können. Und ich meine, die Idee, es hat da viele Datentransferprotokolle gegeben und tatsächlich ist der Mythos mit der Ausfall mit dieser Topologie, die sozusagen Einzelausfälle sozusagen überlebt. Wenn man sich das Internet und die Funktionsweise anschaut, das kann höchstens ein Teilaspekt des Designs gewesen sein, als wirklich sozusagen der ganze Kern davon. Aber es ist natürlich schon, wobei doch die Pakete zu routen, war schon die entscheidende Idee. Ne? Das war tatsächlich auch ein großer Unterschied. Also das hat wahrscheinlich einfach besser funktioniert.
Ich kann mich daran erinnern, dass mir mein Vater, der damals ein begeisterter Nutzer und Mitbetreiber des Fido-Netzes war, in den 80er Jahren, dass mein Vater dem damals sechs- oder siebenjährigen kleinen Stefan versucht hat zu erklären, wie das mit Datenpaketen wäre, die über Telefonleitungen von A nach B zu schieben seien. Und wie das damit wäre, wenn da ein Paket wegfällt und warum das nicht so schlimm. Der hat mir das wirklich versucht aufzuzeichnen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das heiliges Entsetzen mich gepackt hat bei der Vorstellung, dass ich das jetzt begreifen soll. Dass der da jetzt möglicherweise von mir will, dass ich das irgendwann einmal wiedergebe und dabei intelligent reinschaue. Bin dann ganz gut damit gefahren, mich dumm zu stellen, was dieses Thema betrifft, weil ich doch ein wenig damit überfordert war.
Ich glaube, ich je mehr ich darüber gelesen habe über diesen Gründungsmythos vom Internet, desto ich weiß nicht, wie relevant die militärische Technologie davon ist, weil dort, wo es dann wirklich relevant geworden ist und die Idee des Internets, das tatsächlich als weltweites Netzwerk von vernetzten Computern zu verstehen ist, so dass es, wo es wirklich dann auch abgehoben ist, das hat natürlich schon da begonnen, wo die großen Universitätenleitungen zueinander gedeckt haben und gesagt haben, das ist jetzt eine gute Idee.
Und die Universitäten haben das gemacht, weil sie besser forschen wollten. Und das ist ein Selbstzweck
Oder
und der ist
weil
super.
sie es auch einfach nur machen
Ja,
konnten.
natürlich, das ist das Gleiche.
Ja.
Dinge aus um ihrer selbst willen, also ich meine, ich weiß, ich bin jetzt bei der Definition von Joseph Goebbels, was es ist, ein Deutscher zu sein, Dinge um ihrer selbst willen zu tun. Aber das war ein unabsichtliches Zitat. Und ist natürlich ein derartig hanebüchener Humbug, egal. Dass es mit Wissenschaft, mit guter Wissenschaft viel zu tun haben kann, etwas, das möglich wird, erstmal zu tun und zu schauen, was rauskommt, das streite ich, das ist für mich irgendwie selbstverständlich. Was ich meine ist, die Wissenschaftler haben diese Vernetzung gemacht
um diese Vernetzung zu machen, weil es cool ist, weil Wissenschaft. Aber das Budget dafür und das Equipment dafür ist dann wohl doch zum Großteil, denke ich, so stelle ich mir als kleiner Maxi das jetzt vor, dann als Verteidigungsbudget rausgegangen.
Ja.
Nach dem Motto, bei wir, die Universität, sagen jetzt dir, oh paranoider amerikanischer Staat, du brauchst ganz dringend super Wissenschaft über vernetzte Computer. Gib uns bitte Geld.
Ja.
Und insofern, ja gut,
wenn man aber die DARPA, das ist ja an und für sich, das ist ja sozusagen ein, das ist ja, die machen ja, die fördern ja zivile Forschung, die geben halt Geld her, für was ihnen halt so passt. War das früher anders, meinst du?
Nein, ursprünglich war das schon, keine Ahnung. Ich denke jetzt nur die ganze Zeit an die Schreibmaschinenfreuden und die Rechnerfreuden von Friedrich Kittler. Kennst du das Ding?
Nein.
Das wäre vielleicht ein eigenes Pflaster. Rechnerfrauen und Schreibmaschinenfrauen bei Kittler, Teweleit et alterer. Ist dir das nämlich aufgefallen?
Was ist Kittler?
Friedrich Kittler, Technikphilosoph.
Okay.
Der sich mit Aufschreibesystemen beschäftigt hat. Vor gar nicht allzu langer Zeit verstorben. Mhm. Deutscher.
Okay.
Zu ewigem rumgekommen auf der Monochrom-Homepage.
Okay.
Mit dem Spruch, Katzen würden Kittler lesen.
Okay. Ja, da kennt man das große Buch von James Click, The Information auch ein bisschen.
Machen wir das vielleicht nächstes Mal. Die Kurzfassung bei den Aufschreibesystemen ist, dass Kittler und andere sich damit beschäftigt haben, warum es mit einer neuen dass das neue Methoden, Dinge zu notieren, Dinge zu archivieren und Dinge wieder abzurufen, stets versucht wurden, in alte soziale Zusammenhänge zu pressen. Das Schreibmaschinistinnenfräulein zum Beispiel. Und dass diese Zusammenhänge dann, diese alten Zusammenhänge, also die Sekretärin, die nicht selber geistig tätig ist und so, dass diese Zusammenhänge dann stets sich verändert haben und dass die Technik stets neue soziale Zusammenhänge hervorgebracht hat. Und wo es dann lustig ist, ist das sowohl bei den Schreibmaschinen und den Schreibmaschinenbüros, die es dann gegeben hat, also wo handschreibende Privatleute oder Geschäfte ihre Korrespondenz zum Abtippen gebracht haben, sowohl da als auch mit den ersten Rechenmaschinen, also den ersten großen Computern, dieses Ding gab, dass Frauen an den Rechnern sitzen, Mathematikerinnen dann im Fall der Rechner, also jetzt in dieser Entschlüsselungszentrale des englischen Geheimdienstes während dem Zweiten Weltkrieg.
Bletchley Park.
Ja, danke schön. Dass da eben Mathematikerinnen an ihren Rechenmaschinen gesessen sind und gerechnet haben und sich auf einer Augenhöhe mit Alan Turing und wie sie alle heißen unterhalten haben. Aber auf dem Foto hast du Professor Turing, Professor Sowieso und die drei Fräulein vom Rechenservice.
Mhm.
Das sind aber auch abgeschlossene Mathematikerinnen,
mhm,
die aber durch ihre Kleidung, diese Uniform und ihre Funktion in eine Maschine was eingeben, als klar Minderwertigkeit gekennzeichnet sind.
Mhm.
Das wäre zum Beispiel auch so ein Ding, über das man mal reden könnte.
Mhm.
Technik als Austragungsort von Körpermodifikationen, die sich durch die Geschichte ziehen.
Ja gut, machen wir noch.
Tentacle, Typewriter, Hentai. Und welches Buch war es, von dem du gesprochen hast?
James Click, The Information.
The Thorn.
Die Information, ja.
Okay.
Click. Und das, die ersten zwei Drittel sind ein großartiger, wie sagt man, wissenschaftshistorischer Abriss über den Informationsbegriff und die Datenverarbeitung.
Das will ich haben. Ei, Kollege, dieses Buch verlockt mich, mein nicht vorhandenes Geld morgen zum Moser zu tragen.
Ja, okay.
Ich wollte keine Werbung machen, aber bei Amazon kann man ja nicht mehr einkaufen.
Okay, dann.
Liebe Pflasterhörerinnen und Hörer.
Bis auf ein nächstes Mal.